unser Thema heute aufgetischt.
Du bereitest vor mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. So hat es David gebetet, so steht es im 23. Psalm.
Was sind das für Feinde und was tischt Gott auf? Das klären wir jetzt. Daniel, Gott bereitet mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Ja.
Das war jetzt also ein krasser Gottesdienst mit einer krassen Predigt, finde ich, weil ich habe mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht, über diesen so oft gebeteten im Psalm 23.
Ja, vor allem über die Stelle.
Ja, über diese Stelle.
Also ich finde, den Rest oft fand ich irgendwie naheliegender erstmal als das hier.
Ja.
Also.
Aber ich dachte, also lass uns mal bitte auf diesen, auf dieses Bild nochmal eingehen. Also er bereitet vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das erste ist, Gott bereitet den Tisch.
Ja.
Und das heißt, ganz viele Dinge kann ich ja einfach auch erstmal abgeben. Also das ist mal wieder so ein Beispiel für, er ist derjenige, der der Gastgeber ist.
Ja.
Er ist derjenige, der den Tisch deckt und sich um die Speisen und so kümmert. Und ich setze mich daran. Und dieses ganze Ding von, wie gehe ich jetzt mit dieser Krise um? Oder wie kann ich noch irgendwas besser optimieren? Ich kann mich auch erstmal hinsetzen und darauf vertrauen, dass Gott das schon handeln kann.
Von ihm was erwarten.
Ja.
Ja, das ist für mich auch ein Gedanke, der mir nicht so leicht fällt.
Ja.
Ich bin da oft rübergegangen und habe das verbucht so unter, David hatte auch einfach handfeste Feinde, die wollten ihn umbringen. So, und hat erlebt, dass Gott ihn schützt und das ist es.
Ja.
Hey, ich habe keine Feinde. Ja. Jedenfalls nicht solche. Ja, ja. Also so merke ich nicht, ich habe das nie so für mich persönlich genommen, diese Fahrt, diesen Teil vom Psalm 23. Deswegen war für mich ist der Gottesdienst so wertvoll.
Voll, oder?
Also ja, und du kannst es ja so dir vorstellen, du sitzt da und der Tisch ist für dich gedeckt und die Feinde sind irgendwie in der Nähe und können das sehen.
Ja.
Das ist erstmal für mich gar nicht so schön.
Ja.
Ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, die, mit denen ich nicht essen will, die können sehen, dass ich am Tisch sitze.
Ja.
Aber es hat natürlich was Fürsorgliches. Natürlich, Gott deckt den Tisch. Nicht ich muss die Situation handeln, sondern er tut das. Das ist ja der wichtige Punkt, ne?
Voll. Und also das fand ich noch mehr so irgendwie mindblowing, weil ich so dachte, so, stell dir vor, du bist in einem Raum von Menschen, mit denen du einfach nicht in einem Raum sein möchtest, mit denen du wirklich nicht essen möchtest. Also das ist wirklich...
Gedanke stresst mich schon voll.
Ja, das ist doch... So, mach das mal bitte wirklich. Ja. Das ist so krass. Und dann ist es was, egal wie... Wir stellen uns jetzt vor, das wäre maximal unangenehm. Das wäre wirklich das Ekligste, was passieren könnte. Und ich würde bestimmt auch keinen Bissen runterkriegen, weil man fühlt sich komisch. Und mit Gott ist es aber nicht so.
Ja.
Weil Gott den Tisch gedeckt hat, ist auf einmal alles so, fühlt sich total comfortable, so, das ist für dich alles in Ordnung. Und er weiß genau, was er jetzt auftischen muss, damit es dir einfach in dieser Situation gut geht und er ist ein guter Gastgeber und umsorgt dich im Angesicht deiner Feinde.
Ja.
So, und er macht dich groß. Das ist...
Das ist mega stark.
Ich finde das total
toll.
Schön.
Matthias sagte das ja, er hat das so ein bisschen gesagt, dann konnte ich es besser hören für mich, weil er sagte, Gott stellt den Tisch dorthin, wo es sonst so schwierig ist, auf die Baustellen des Lebens.
Ja.
Also da, wo du sonst sozusagen nicht weiterkommst, nicht klarkommst, dir selber nichts zu geben weißt, so richtig?
Ja.
Da kriegt Gott das hin, den Tisch hinzustellen und den Tisch zu decken.
Ja, absolut.
Also,
und ich finde, er hatte so starke Beispiele dafür.
Ja, für Baustellen.
Ja, für diese Baustellen. Oder?
Ja, voll. Ja, klar. Und dann mischte ich das so. Ne? Dann sind jetzt die Baustellen oder die Feinde.
Ja.
Also die Feinde unseres Lebens sind sozusagen ganz in der Nähe. Sie bedrohen uns, sie machen uns das Leben schwer. Und an dieser Stelle deckt Gott den Tisch.
Genau, die Nöte.
Die Nöte. Und dann hat er es praktisch gemacht.
Ja, und hat gesagt, irgendwie Gott bereitet den Tisch im Angesicht meiner ... eingesetzt. Als erstes hat er Mutlosigkeit.
Als ein Feind.
Ja. Und dann hat er dieses Beispiel genannt von diesem Mann, den er bei Himmelwärts mal dabei hatte und dann der schon irgendwie echt ein paar Mal so eine Therapie gemacht hat und immer wieder daran gescheitert ist und so. Und dann hat er es einmal versucht. Und zwar anders. Nicht eine andere Klinik- oder Therapieform, sondern er hat versucht, die Therapie mit Gott zusammen durchzustehen und so. Und es war wichtig, auch nochmal zu unterscheiden, okay, nicht Gott hat ihn jetzt da geheilt oder so, sondern er hat ihm geholfen, diesen medizinischen, therapeutischen Weg zu gehen.
Die ist jetzt wichtig, dass Gott die Sucht nicht weggezaubert
hat. Nein, genau, auf
sondern,
jeden Fall.
Na klar, ganz wichtig, der Süchtige muss durchs Tal der Tränen.
Ja, genau.
Na klar, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber der Punkt ist ja trotzdem, Gott hat ihm die Kraft gegeben, die er sonst nicht gefunden hat.
Richtig.
Und er ist nicht der einzige Mensch, der das erlebt.
Ja,
also genau. Die Bibel ist voll von Heilungsgeschichten.
Ja.
Ja, und ich verstehe auch, dass einem das schwerer fällt, im Hier und Jetzt davon auszugehen, dass Gott wirklich das Wunder tut, das wir brauchen.
Mhm.
Aber das gibt's.
Voll.
Und ich glaube, es ist voll gut, das zu erwarten. Und natürlich nicht im Sinne von, da muss ich mir selber keine Mühe geben, aber schon im Sinne von, ja, hier ist Baustelle des Lebens, hier brauche ich da wirklich, dass jemand was auf den Tisch bringt, was sonst, was ich vermisse, was ich nicht selber wieder hinlegen kann.
Ja, das ist schon groß. Schon? Dann hat er das Zweite, was er gesagt hat, war, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Bitterkeit.
Bitterkeit. Boah. Ja, das gibt es vielleicht noch öfter.
Hast du das Gefühl, dass Leute mehr bitter sind, als sie mutlos sind?
Es geht ja ineinander über, ne? Mhm. Also ich hänge bei dem Ersten, bei der Mutlosigkeit wirklich, Gott schenkt mir ein Wunder. Ich glaube, das gibt es. Ich habe das bei Kleinigkeiten auch immer mal erlebt. Oder also schon an der Gemeinde, in der ich jetzt arbeite, wird zum Gebetstagebuch geführt.
Ehrlich?
Ja, es ist Dienstbesprechung, Teambesprechung. Wofür wird gebetet? Wird es aufgeschrieben? Ich bin ja noch nicht so lange da, aber bisher war es immer, okay, Haken, Haken, Haken.
Nein.
Doch. Es sind ja nicht sonst was für Dinge, aber schon, wir haben Stress mit der und der Ferienwoche oder so. Nächste Woche sind die Mitarbeiter da.
Oh.
Das ist schon cool.
Das ist richtig cool.
Ich meine, unser Pfarrer zu Hause, als ich Konfirmand war, hat schon gesagt, führt mal ein Tagebuch mit euren Gebetsanliegen und was Gott tut. Jetzt ist es mal wieder da und ich finde es echt auch sehr ermutigend, wirklich. Mhm. Es lohnt sich, die Dinge vor Gott zu tragen und damit zu rechnen, dass Gott uns das auch schenkt.
Und trotzdem auch geduldig zu sein, weil es ist nicht so, dass Gott, das sage ich ja immer, ne, er ist kein Wunschautomat.
Nein, natürlich. Also ich weiß.
Ja, genau. Ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber wir machen das ja auch noch. Wir machen das ja auch noch.
Sind noch andere Leute anderen dabei. Leuten. Genau. Ich habe auch natürlich manchmal auch Angst, dass wir das nicht richtig darstellen.
Ja.
Aber Bitterkeit ist ja auch so dick. Bitterkeit ist was anderes, ne? Das Leben hat uns überfordert, das Leben hat uns was zugemutet. Mhm. Die Seele wird hart. Ich finde dieses Bild so stark mit dem Beton.
Ja.
Deine kleine Seele und dann die Schwere des Lebens liegt da drauf und man fühlt sich bedrückt und man hat so das Gefühl, ich kann hier nicht raus, ich komme hier nicht weg, ich werde bitter.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, ja. Ne? Während eine mutlose Seele dann irgendwie dazu neigt zu sagen, ja, okay, that's it, dann halt nicht so, dann gehe ich jetzt halt aus der Situation raus und versuch's nicht nochmal, wird so eine bittere Seele halt sauer, oder? Aufmüpferisch und strebt nach Genugtuung und nach Rache und nach solchen Sachen.
Ja, sie kann richtig bösartig werden.
Ja.
Im schlimmsten Fall will sie anderen schaden.
Ja.
Und hat so dieses Gefühl, so, jetzt habe ich so viel erlitten, jetzt kann ich mal austeilen.
Mhm.
Oder es bringt eh alles nichts. Das ist so ein destruktives, ein destruktives Moment kriegen für das eigene Leben, für andere Leben.
Mhm.
Einfach Zerstörung.
Ja.
Nee, ich finde das halt so, es ist so eine Situation, die Wunder sind das eine.
Mhm.
Hier geht es ja um was anderes, was Gott auftischt. Also ich finde das wirklich so bildlich so stark. Da sitzt einer am Tisch.
Mhm.
Ja. Auf den Baustellen seines Lebens. Ja, und die Feinde sind in der Nähe. So, und jetzt ist die Bitterkeit da.
Hm.
Was gibt Gott diesen Menschen? Ich glaube, dass fast jeder Mensch Bitterkeit erlebt. Das Leben ist hart. Mhm. Also für die allermeisten jedenfalls so. Und du musst mal richtig einstecken.
Mhm.
Und erlebst richtig Überforderung. Erlebst richtig, was kannst du von Gott erwarten? Wie würdest du das beschreiben?
Ich kann ja nur für das, was ich mit Gott erlebt habe, sprechen.
Ja.
Und ich habe das schon oft erlebt, dass dann, wenn ich in solche Situationen gekommen bin, dass mir dann Menschen, Situationen begegnet sind, geschickt worden sind, wo ich eine andere Wirksamkeit erlebt habe. So, also keine Ahnung. Ich mache auf der einen Seite mache ich die Erfahrung, jede von meinen Ideen wird immer runtergedrückt und das funktioniert ja alles gar nicht und irgendwie bin ich nicht an der richtigen Stelle oder was weiß ich.
Ja, und dann wirst du bitter.
Genau,
diese Ohnmacht im Grunde. Ich komme nicht voran, ich strappel mich ab für nichts.
Genau, niemand schätzt das wert, was ich mache. So. Mhm. Und an einer anderen Stelle wird genau das gefragt.
Mhm.
So, und
du meinst, Gott hat dir das geschenkt, dass an anderer Stelle dann.
Ja, dass ich das erlebe. Genau, eine Wirksamkeit oder dass irgendwie man doch nochmal mit jemandem in Kontakt kommt, wo man merkt, genau das ist jetzt gerade gebraucht oder so. Ne? Und das ist einfach schön dann auch.
Mhm. So.
Hast du sowas auch schon mal erlebt?
In Bezug auf
Bitterkeit?
Ich habe mich manchmal gerettet gefühlt, in dem Sinne, dass ich, dass es dann eine Überraschung gab.
Mhm.
Ich dachte, das und das geht total schief und das ist Mist und die Person meint das fies und das ist alles Grütze.
Aha.
So, und dann kam es aber ganz anders.
Mhm.
Also, dass es dann auf einmal, dass ich mich vertan hatte und das dann so heilsam war. Man hatte so einen düsteren Gedanken und merkt dann, es ist doch anders.
Mhm.
Das habe ich manchmal erlebt.
Ah, das ist gut.
Und aber auch, dass sich sowas im Gebet auch verändert. Also das ist so ein typisches Ding, was sich einfach auch lohnt, mal zu benennen im Gebet.
Mhm.
Und auch zu sagen, der schenkt meinem Herzen da eine neue Freiheit. Ne? Matthias sagte, glaube ich, Versöhnung.
Mhm.
Versöhnung mit dem eigenen Leben und dem eigenen, vielleicht auch Schwierigkeiten.
Mhm.
Es ist, glaube ich, schon so ein klassisches Ding, wo du sagst, ich gehe in den Gottesdienst, ich bitte um Versöhnung. ich nehme das Abendmahl, ich bin fern vom Abendmahl.
Ja, ehrlich.
Und Gott schenkt das.
Ja.
Also mal mit einer äußeren Veränderung, mal ja aber auch einfach, dass ich doch nochmal anders drauf gucken kann auf die Situation, dass sich das verändert hat geistlich. Mhm. Das kenne ich schon.
Glaubst du, dass das bei dem dritten Ding, das war ja, waren ja...
Das war der Tod, ne?
Nee, Grenzen.
Die Grenzen.
Ja, dass das ja, da auch so ist. Weil ich finde, das geht fast ineinander über. Also so Bitterkeit und Grenzen ist schon nochmal was... Wenn ich keine Grenzen erlebe, erlebe ich vielleicht auch keine Bitterkeit.
Ja, kannst du das erklären? Inwiefern ist die Grenze für dich ein Feind des Lebens, eine Baustelle, wie auch immer, ja?
Also es gibt vielleicht Grenzen, die sind okay, und es gibt aber auch Grenzen, vor allen Dingen Begrenzungen, die ich nicht akzeptieren möchte.
Also eigentlich, ich komme hier nicht weiter.
Genau.
Ich bin zu schwach, ich bin zu
was auch immer. Genau. Ja, genau. Ja. Das ist das, wo ich so denke, okay, ne, so. Das fände ich zum Beispiel super.
Ja.
Das macht mir Probleme dann auch. Okay, es gibt super viele Menschen, die merken, okay, ich habe voll das Problem mit Alter und so. Ne? Und ich mache das ja auch mal so witzhaft und so. Aber ja, ich merke auch, so, okay, was ein 14-Jähriger jetzt heute erzählen? Keine Ahnung. Okay, wenn man Deutsch spricht, ich verstehe es nicht.
Doppelt so alt, mehr als doppelt
so alt. Ja. Ne? Und ich habe ja auch, keine Ahnung, Kollegen oder so, und die sagen so, hä?
Das spürst du als Grenze im Sinne von, dass du weit weg bist von diesem jungen Leuten.
Ja, ne? Also das ist so, wenn du dann merkst, okay, du bist nicht mehr Teil des Geschehens irgendwie, du kannst da nicht mitreden, und dann bist du halt nicht mehr dabei.
Ich glaube, ich bin so weit weg, dass ich das gar nicht merke.
Ja, okay, ne, so.
Nein, aber ich weiß, was du meinst, natürlich.
Ja, also oder stell dir vor, keine Ahnung, du würdest merken, als Theologe bist du irgendwie auf einmal nicht mehr relevant oder so.
Ja, ich kenne das von wegen, ich würde das wirklich gerne machen und ich halte das auch für richtig.
Ja.
Und wäre ich doch, ich kriege das aber nicht hin.
Ja, genau.
Also rein vom Quantitativen schon. So. Ja. Ich schaffe es einfach nicht.
Ja.
Ja, finde ich gut.
So, und ich glaube, dass das schon auch eine harte Erfahrung sein kann.
Und wenn das die Situation ist und du sagst, jetzt Gott muss aber auftischen, damit ich weiterkomme, oder dann, um mir zu helfen, ich bin nicht so schematisch, aber inwiefern kann mir Gott helfen in der Situation? Und tut es vielleicht auch im Sinne von, du bereitest mir den Tisch im Angesicht meiner Grenzen. Mhm. Ist jetzt leichter zu fragen als zu antworten, ich weiß.
Ich glaube, das hat was mit einer Akzeptanz zu tun. Das hat was damit zu tun, dann auch irgendwie ruhiger zu werden. Und da will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Gott mir alle Freunde, die ich auf einmal gefunden habe in meinem Alter, irgendwie, dass die alle immer jetzt nur von Gott kommen. Da habe ich auch viel für getan. So, ne? So, weißt du, was ich meine? Also wenn ich das Gefühl habe, okay, ich gehöre nicht mehr zu den hippen, coolen kleinen Kids oder sowas.
Ach so.
Weißt du?
Dann, okay, du hast eine Grenze erlebt auf der einen Seite, aber Gott auf der anderen Seite was geöffnet.
Genau, so.
Oder?
So. Da ist vielleicht auch einfach Akzeptanz in meinem Herzen gewachsen und vielleicht reagiert Gott da so drauf.
Ja.
Aber weißt du, was vielleicht eine bessere Grenze wäre, um die zu benennen? Vielleicht auch eine, die du vielleicht kennst.
Ja, wahrscheinlich.
vielleicht dieses Ding von Work-Life-Balance, gerade wenn man irgendwie Kinder hat oder so.
Mhm.
So, dass man so denkt, okay, ich würde jetzt viel mehr irgendwie gerne Zeit mit der Familie oder so, ne? Und, oder in der Gemeinde, da steht jetzt gerade das und das an und ich muss das zusammenbringen irgendwie. Mhm. Das ist natürlich, das kenne ich von vielen Freundinnen, die sagen, boah, das ist super heftig.
Ja, du machst halt Kompromisse, wo du es nicht möchtest, aber es geht trotzdem nicht anders.
Ja,
ne? Ja. Das kenne ich total. Und ich habe neulich, ich weiß leider nicht mehr, welche, da muss ich gerade denken, ich weiß gerade nicht mehr genau, wo es steht. Das war eine Losung.
Mhm.
Da steht sinngemäß, nimm dich selbst nicht so wichtig. Mhm. also ich krieg's nicht mehr so richtig zusammen, aber mich hat es in dem Moment mega erleichtert. Ich musste ein bisschen über mich selber lachen, weil das ist eine aus dem Alten und aus dem Neuen Testament natürlich. Und beide mal sinngemäß habe ich von Gott gehört, so, krieg dich mal ein.
Mhm.
Die Welt dreht sich ohne dich und es geht weiter, auch wenn du irgendwas nicht machst und nicht auf die Reihe kriegst, vielleicht sogar versagst. So.
Mhm.
Es hat mich in dem Moment gestärkt und ich glaube schon, dass das eine Perspektive ist, die Gott uns auf verschiedene Weisen immer mal wieder auch geben kann.
Mhm.
Also erstens, es hängt nicht alles an uns. Zweitens, was er tut, ist immer größer.
Mhm.
Drittens, er kann es auch ohne uns tun.
Mhm.
Mir tut es gut, daran erinnert zu werden.
Ja.
Also letztlich, so die Antwort auf meine Grenzen kann auch Gottvertrauen sein.
Ja, und genau, und sich halt selber auch einfach, genau, Gottvertrauen im Sinne von, ich nehme mich selber zurück und nicht so ähnlich, wichtig, ne? So.
Mhm.
Ja, nicht, er wird schon hinkriegen, dass ich 13 Termine an einen Tag lege. So.
Ja, Gott muss mir mehr Zeit schenken.
Genau, ein bisschen weniger, ja. Ohnmacht, Tod.
Tod? Absolut. Und Ohnmacht gehört zusammen, ja?
Ja.
Jeder Mensch erlebt es und es gibt, glaube ich, und ich finde, an keiner Stelle ist es so krass deutlich wie hier.
Mhm.
Wenn der Tod da ist, ist Gott der Einzige, der noch was zu sagen hat.
Mhm.
Also was substanziell ist, was jetzt wirklich die Situation verändert.
Ja.
Das empfinde ich so.
Auf jeden Fall. Und für mich ist das ganz deutlich geworden. Ich war mal auf einer Beerdigung.
Mhm.
Und ich bin ja nicht so ein Mega-Fan von diesen freien Dingern. Und
von freien
Trauungen, freien Beerdigungen, okay, und so. Okay. Ne, so. Ja. Weil ja, mir das einfach keine Hoffnung dann hinterher gibt.
Das verstehe ich, ja.
Ich gehe dann traurig trotzdem daraus. Und bei dieser einen Beerdigung, das war eine christliche Veranstaltung, da wusste ich wieder, warum das so ist.
Mhm.
Und zwar war die Verstorbene eine nahe Angehörige desjenigen, der das, diese Trauerfeier auch ausgerichtet hat.
Mhm.
Und alle im Raum, das hat man ganz, ganz deutlich gemerkt, waren von einem christlichen Glauben und von einer Hoffnung geprägt und gestärkt auch, sodass sie einfach ausgestrahlt haben und auch in dem, was wir gesungen und in dem, was gesagt wurde, wurde das ausgestrahlt. Da war einfach ganz klar, okay, sie ist jetzt nicht mal unter uns, aber sie ist jetzt mit Gott und die Hoffnung lebt irgendwie. Ne? Wir dürfen uns auch erleichtert fühlen. Wir dürfen auch hoffen darauf, sie wiederzusehen, dass ihr Leben jetzt nicht zu Ende ist. Und das war so greifbar in dem Moment, dass ich so dachte, ja, das hat was.
Voll. Ich war auch neulich auf so einer Beerdigung. Ja. Da wurde gesungen, ganz viel. Da war richtig Lobpreis in der Kapelle.
Krass.
Und kam Psalm 23. Ja. Und ich habe noch nie erlebt bei einer Beerdigung, auf einmal, das sprechen dann alle mit. Also einer hat angefangen, das zu lesen und die ganze Trauergemeinde hat es mitgesprochen.
Mhm.
Also da musste ich heulen fast. Ja. Ja, das war so ergreifend und so schön in dem Sinne. Ich kannte die Person nicht, ich kannte nicht die Person, die gestorben ist, habe nur die Menschen kennengelernt, die halt hinterblieben sind. Das war richtig hoffnungsstärkend.
Mhm.
Und es war genau dieses hier. Gott deckt den Tisch in diesem Moment. Und alle werden gestärkt.
Ja.
Und gehen bereichert nach Hause und haben es erlebt.
Ja.
Was David hier schon so beschrieben hat in seinem Gebet.
Hoffnungsstärkend. Den Tisch gedeckt bekommen. Gestärkt nach Hause gehen. Das sind vielleicht Schlagworte, die auch du auch gerade gebrauchen kannst. Vielleicht hast du Lust zu überlegen, was Gott dir auf den Tisch stellen könnte gerade, wonach es dich hungert, was dich gerade satt machen würde. Teil das gerne mit uns hier unten in den Kommentaren oder schick uns eine Nachricht. Mach dir auf jeden Fall Gedanken darüber und sei dir sicher, dass Gott dein Gebet erhören wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dahin, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.